Guten Abend, liebe Geschwister. Wir wollen aufstehen zum Gebet und Gottes Segen bitten. Das Herrliche, durch das Blut Jesu Christi haben wir Zugang, das Allerheiligste, haben wir Zugang zum Vater, und auf dieser Grundlage sind wir gerechtfertigt, auf dieser Grundlage sind wir Geheiligte und dürfen vor ihm treten und somit vor ihm bitten. Und auch für diese Zeit heute, so bitte ich euch, betet und ich mache einen Abschluss. Auch ich möchte für diesen Abend danken. Danken, Herr, dass du gesprochen hast, dass du dich uns offenbart hast, dass du geredet hast, dass du Weisung gegeben hast und uns hast nicht im Dunkeln gelassen, sondern dass wir die Offenbarung deiner selbst haben, deines Willens, deines Wesens, deines Plans. Danke, dass wir darin forschen, studieren können und dass es uns zur Nahrung ist und dass es etwas ist, was uns Kraft gibt und Glauben schenkt und Hoffnung gibt. So bitte ich dich auch für diese Stunde, die das dazu beiträgt, Jesus Christus, das dazu beiträgt, dass wir auf dich ausgerichtet werden. Ja, gib richtige Rede, gib Freimut und Klarheit und Vollmacht, dein Wort auszulegen, sodass es, dass du verherrlicht wirst und groß gemacht wirst. Amen. Kapitel 2, Buch in Hagai, sind wir und beschäftigen uns mit dem Abschnitt, in dem es darum geht, dass die Priester Weisung geben sollen dem Volk, zwei Fragen zu beantworten. In diesen zwei Fragen geht es um den Bau des Tempels, in welcher Art und wer und hat Anteil in diesem Bau. Bevor es losgeht, bevor der Grundstein gelegt wird, soll eine Ausrichtung gegeben werden. Damit beschäftigen wir uns jetzt. Mit diesem Abschnitt, das ist Kapitel 2, die Verse 10 bis 14, und ist die Frage nach Heiligkeit, das ist die Frage nach Reinheit und eben an Unreinheit. Und diese ganze Frage, bevor der Bau sozusagen beginnt, muss vorher geklärt werden. Mit welchen Mitteln, mit welchen Werkzeugen, mit welchen Methoden darf und soll die Gemeinde gebaut werden? In dieser ganzen Thematik sind wir auf dieses Thema der Reinheit oder Unreinheit gekommen und haben gesehen, dass es diese drei Kategorien gibt, unrein, rein und heilig. Und dass etwas vom Unreinen zum Reinen kommt, braucht es des Blutes, wird durch das Blut gereinigt. Und von rein zu Heiligkeit, zur Absonderung, braucht es ebenfalls des Blutes. Und durch das Blut wird man gereinigt, durch das Blut wird man geheiligt. Und das ist das Bild, das ich versucht habe, auf der Tafel euch aufzuzeigen. Und um das nochmal tiefer zu verstehen, haben wir uns ganz kurz das dritte Buch Mose angeschaut. Von der Hinführung, Gott beruft zum Dienst, und damit sie die Menschen oder das Volk Gott überhaupt dienen kann, müssen sie geheiligt und beziehungsweise gereinigt und geheiligt werden. Und das das geschieht durch das Blut. Und das ist das Thema des ganzen dritten Buch Mose. Aufgebaut in zwei Teile, unsere Rechtfertigung, die ersten 16 Kapitel. Markus ist heute nicht da. Er hat mich darauf hingewiesen, dass manche das breiter machen, also nicht nur Kapitel 17 im Zentrum, sondern 16 und 17, das ist der Versöhnungstag, aber der führt ja hin. Das dritte Buch Mose wird in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil, Kapitel 1 bis 16, das ist unsere Rechtfertigung. Wir müssen von Gott rechtfertigt werden, um überhaupt ihm zu begegnen. Und dann der zweite Abschnitt, Kapitel 18 bis 27 im dritten Buch Mose, geht es um unsere Heiligung. Und dass wir Gott dienen können, bei ihm bleiben können in seiner Gemeinschaft. Um rechtfertigt zu werden und heilig zu sein, bei ihm zu bleiben, ist kein Menschenwerk, sondern geschieht durch das Blut, durch das versöhnende Blut, durch das reinigende Blut, durch das heiligende Blut. Und das ist das Herzstück des dritten Buch Mose, ist die Reinigung durch das Blut, Kapitel 17. Das haben wir, wie gesagt, letztes Mal uns gemeinsam angeschaut. Und da ist diese Aussage, und da wird uns beschrieben, dass Gott es bestimmt hat, dass durch das Blut, das er auf den Altar gibt, diese Reinigung stattfindet, die Sühnung der Schuld stattfindet. Das ist Kapitel 17. Wenn ihr das nochmal kurz aufschlagt, dritte Buch Mose, Kapitel 17. Ich bin dann über eine Sache kurz drüber geflogen, dann will ich ganz kurz noch anmerken. Kapitel 17 ab Vers 10. Möchte ich das nochmal vorlesen und da wieder einsteigen und dann weitergehen. Also Kapitel 17, dritte Buch Mose, ab Vers 10 heißt: Und jeder Mann aus dem Haus Israel, und ich lese ab, doch, lesen wir ab da. Aus dem Mann aus dem Haus Israel und von den Fremden, die in der Mitte als Fremde wohnen, der irgendwelchen Blut isst, gegen die Seele, die das Blut isst, werde ich mein Angesicht richten und sie aus der Mitte des Volkes ausrotten. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut und ich selbst habe es auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Darum habe ich auch zu den Söhnen Israel gesagt, keine Seele von euch soll Blut essen, auch der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt, soll nicht Blut essen. Und jedermann von den Söhnen Israel und von den Fremden, die in eurer Mitte als Fremde wohnen, der ein Wild oder einen Vogel erjagt, die gegessen werden dürfen, soll ihr Blut ausfließen lassen und es mit Erde bedecken. Denn was die Seele des Fleisches betrifft, sein Blut, das ist die Seele. Und ich habe es den Söhnen Israel gesagt, das Blut irgendwelches Fleisches sollt ihr nicht essen, denn die Seele alles Fleisches ist sein Blut. Dann, und jeder, der es isst, soll ausgerottet werden. Die Begründung, das steht im Mittelpunkt des dritten Buch Mose, Sühnung geschieht durch das Blut. Und dann kommt dieses Verbot Essen und des Blutes. Und da sind wir letztes Mal nicht drauf eingegangen und ich habe ja kurz gesagt, aus Zeitgründen, um das zu verstehen, also wir müssen ganz kurz uns mit der Anthropologie des Menschen oder der Bibel beschäftigen, das heißt der Lehre vom Menschen, was die Bibel über den Menschen sagt, das ist ein Thema für sich. Ich will das nur ganz kurz hier anschneiden, dass wir da Klarheit haben, was dieses Blut ist und warum Gott so davon redet und was es bedeutet, die Seele ist in dem Blut. Wie gesagt, das kann sehr schnell zu einem schiefen Verständnis kommen, so dass man sagt, im Blut fließt halt ist unsere Seele. So Seele, wenn man die Seele als etwas versteht, das so geistmäßig ist, so das schwebt sozusagen und das ist halt der Wohnort. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Seele ist nicht in dem Blut in diesem Sinne. So wie Zeugen Jehovas zum Beispiel das lehren und sagen, keine Bluttransfusion, dann bekommt man ja eben eine Seele und all diese Dinge. Was meint die Bibel damit? Was meint Gott damit? Ich möchte ganz kurz wirklich das anschneiden und dazu möchte ich euch bitten, das erste Buch Mose aufzuschlagen. Da bekommen wir den ersten Hinweis zu dieser Bedeutung. Ich denke, wir sind schon lange unterwegs im Buch Hage, wir sind schon lange unterwegs jetzt im Alten Testament. Und wir haben gelernt, dass vieles, was im Alten Testament Gott tut oder was geschrieben ist, ist für uns geschrieben als Schatten und Bilder, als Vorbilder, um geistliche Dinge uns zu veranschaulichen. Ich glaube, das habe ich immer und immer wieder gesagt und auch immer und immer wieder gezeigt. Und ich denke, das verhält sich genauso mit dem Blut und mit den Menschen und wie Gott den Menschen gemacht hat. Hat auch einen tiefen geistlichen Sinn. So wie Adam und Eva ein Bild auf Christus und die Gemeinde bildet, das hat einen geistlichen Sinn, warum Gott es so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Genauso selbst die Schöpfung des Menschen hat einen geistlichen Sinn, eine Bedeutung. Also Kapitel 2 im ersten Buch Mose, schuf Gott den Menschen, schaut nach Vers 7, da heißt folgendes. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus dem Staub von Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Seht ihr das? Sehr wichtig. Also Gott schuf den Menschen und wie schuf er ihn? Aus dem Staub vom Erdboden, aus der Materie. Er hat einen Klumpen Erde geformt und dann blies er in diesen Klumpen Erde, blies er seinen Lebensgeist, seinen Odem, den Ruach Gottes. Das heißt, der Geist, der die ganze Schöpfung geschaffen hat, der Geist, der die ganze Schöpfung am Leben erhält und der macht, dass überhaupt Leben möglich ist. Das ist der Lebensgeist Gottes. So, Gott haucht an diese Materie. Könnt ihr euch vorstellen, habt ihr schon mal Knete geknetet? Oder wenn es jetzt nass ist, man Klumpen Erde gemacht, hingelegt und jetzt haucht mal das Ding an und sagt, lebe. Und es steht auf. So würde mein Sohn wahrscheinlich gerne sich ein Haustier machen, das du schon nicht kriegst die ganze Zeit. Ein Hund, ein Hase, ein Dinosaurier. So, man knetet sich das alles und dann, in meinem Fall wird es wahrscheinlich auseinanderfallen. So, Gott haucht an Und jetzt ist wichtig, und da steht, und diese Materie, diese Klumpen Erde beginnt an zu leben. Und hier steht, und der, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Hier steht nicht, und so bekam der Mensch eine lebendige Seele. Seht ihr das? Steht bei euch, er wurde eine. So, der Mensch ist eine Seele und nicht er hat eine Seele. Mag sein, dass es zum ersten Mal der eine oder andere hört, die im Glaubensgrundlagen oder Gemeindebibelschule, die wir gemacht haben, wir haben schon darüber schon gesprochen. Das ist sehr, sehr wichtig. Hier beginnt es und hier müssen wir genau hinschreiben. Und so wurde der Mensch eine lebendige, im Hebräischen steht hier Nefesh. So, der Mensch ist eine lebendige Nefesh. Lebendige Seele bedeutet, Tod an Materie lebt. Das ist Seele erstmal. Etwas aus Klumpen Erde lebt. Und damit es leben kann, was braucht es? Das ist schon mal gut. Das ist die Voraussetzung. Und dieser Geist, was hat er dann gemacht, damit dieses Klumpen Erde leben kann? Adern, ein Rachen, ein Mund, eine Nase, Blut. Denn ohne Blut kann das nicht leben. Keine Krankenschwestern oder Ärzte unter uns. Ja, hier wird Sauerstoff transportiert. Wie funktioniert unser Körper? Ohne Blut kann unser Körper nicht leben. Funktioniert nicht. Der Mensch ist erstmal eine lebendige Materie. Diese Materie, dieses Klumpen Erde, wird in der Bibel im Alten Testament vor allem mit Fleisch bezeichnet. Das ist das Fleisch. Fleisch bedeutet Folgendes. Erstmal einfach Schwachheit. Fleisch bedeutet nicht einfach nur erstmal nur Verdorbenheit, das kommt später. Denn die Verdorbenheit kommt aus der Schwachheit. Weil ich aus eigener Kraft nicht leben kann, aus eigener Kraft nichts tun kann, aus eigener Kraft nichts leisten kann, bin ich angewiesen. Und weil ich es nicht leisten kann, weil ich es nicht tun kann, falle ich. Das ist dann, und tue Dinge, die Gott nicht gefallen, das wird dann als Fleisch, als verdorben bezeichnet, als böse. Aber Fleisch bedeutet einfach erstmal hilflos, schwach. Wenn Gottes Geist, wenn Gott durch seinen Geist dem Fleisch nicht die Kraft gibt, dann kann es nicht existieren. Niemand von sich selbst kann leben, kann von sich selbst existieren. Dass wir existieren, dass wir lebendig sind, bedeutet Seele erstmal. Ich möchte euch darauf hinweisen, wie gesagt, die anderen Geschwister, für die ist das erstmal nichts Neues, aber schlagt mal Kapitel 1 in 1. Buch Mose. Und schaut mal in Vers 20, was da steht. Und Gott sprach, es soll das Wasser von Gewimmeln lebender Wesen, steht bei mir hier, Wimmel. Und da habe ich eine Fußnote in der Elberfelder. Und da gehe ich in die Fußnote und da steht, dieses Wort, was bei uns jetzt mit Wesen übersetzt ist, ist im Hebräischen das gleiche Wort Seele, Nefesh. Also bevor Gott Menschen geschaffen hat, hat er Tiere geschaffen. Und wisst ihr, wie sie bezeichnet werden? Eine lebendige Seele. Wusstet ihr, dass die Tiere auch eine lebendige Seele sind? Nicht haben. Sind. Warum? Weil sie auch lebendige Wesen sind. Die existieren, weil Gott sie gemacht hat und sie am Leben erhält. Ich gleich will ein bisschen die Bedeutung von diesem Wort Nefesh ein bisschen noch betonen. In Vers 21 wird das Gleiche gesagt. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle sich regenden lebenden Seelen im Hebräischen. Weil wir durcheinander kommen, übersetzen wir mit Wesen. Aber das ist das gleiche Wort, das in 2. Mose Kapitel 2, Vers 7 benutzt wird. Das gleiche Wort Nefesh wird auch für die Tiere benutzt. Also für die, schaut mal Kapitel 1, 24. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Seelen hervor. Das heißt, da ist noch kein großer Unterschied zwischen Tier und Mensch. Das merkt man oft. Leider merkt man das. Lebende Seele bedeutet erstmal Folgendes. Dass die Materie, die Gott gemacht hat, und dann zum Leben, erweckt er zum Leben. Und das alles in seiner eigenen Art. Jede Seele ist in seiner eigenen Art. Die Tiere nach seiner Art, die lebende Wesen im Wasser nach seiner Art, die in der Luft nach seiner Art, die auf der Erde nach seiner Art. Alles nach seiner Art, aber das sind von Gott geschaffene lebende Wesen. So, da gehört der Mensch auch erstmal hin. Sehr nah an die Erde und sogar sehr nah an die Tiere angeordnet. Das hat ein Mensch das gibt noch nicht den großen Unterschied. Das hat was damit zu tun, nachdem Gott das hat was mit dem Geist des Menschen zu tun, mit der Beziehungsfähigkeit des Menschen zu tun. Das wird später in Kapitel 2 im Detail erläutert, was ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Als der Mensch dann ein Gegenüber bei den Tieren sucht, findet er keinen Partner, wo er sagt, hey, perfekt, auch lebendige Seele. Also, mit dem Affen komme ich da sehr gut zurecht. Sagt er, das ist keins wie ich. Da ist der Unterschied in der Beziehungsfähigkeit, in dem Geist, das heißt in Denkfähigkeit. Aber jetzt ist wichtig, der erste Mensch wurde eine lebendige Seele und jetzt ist wichtig, und nicht ein lebendiger Geist. Hier steht nicht, und dann wurde Adam geistlich lebendig. Das steht nicht da. Im 1. Korinther 15 sagt, dass wir nur durch Jesus Christus geistlich lebendig werden. So, der erste Mensch ist es erstmal einfach irdisch. Dieses Wort Nefesh und dieses Wort Seele wird in den Psalmen oder im Alten Testament häufig verwendet, aber das wird mit verschiedenen Begriffen übersetzt und deswegen taucht das oder ist für uns nicht so präsent. Nur als Beispiel, wenn es heißt, meine Kehle dürstet nach Wasser, dann steht im Hebräischen, meine Nefesh dürstet nach Wasser. Oder wenn ich einer ringt nach Luft, zum Atmen, dann steht, also alles, was diese Röhre, also dieser Hals, der Rachen, Atmung, all das beschreibt dieses Wort Nefesh, Seele. Wisst ihr, warum? Weil das etwas zeigt, nämlich die Bedürftigkeit des Menschen. Alles, wenn der Mensch nicht atmet, kann er nicht leben. Wenn er keine Nahrung bekommt, kann er nicht leben. Wenn man ihn an die Gurgel geht, buchstäblich, wird er sterben. Wenn man ihn den Hals durchschneidet, stirbt er. Und überall da heißt es, die Menschen trachten nach meiner Seele. Und die haben das Messer an meine Seele gelegt. Wie legt man ein Messer an seine Seele? Aber im Hebräischen heißt es, an die Gurgel, an den Hals. Weil hier damit etwas beschrieben wird. Wenn man das, was das Leben oder das, was diese Materie zum Leben braucht, wegnimmt, dann stirbt dieses Wesen und wird wieder was? Erde, wird wieder Staub, wird wieder Materie werden. Staub warst du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und darum heißt es, wenn Gott seinen Geist, den Geist des Lebens, der die Materie am Leben erhält, und dieser Geist wirkt an Menschen, Gläubige oder Ungläubige, wenn Gott diesen Geist zurückzieht und sagt, 100 Jahre, 80 Jahre, 20 Jahre, dann stirbt der Mensch. Weil das Fleisch, die Materie, nicht ohne Gott existieren kann. Nur Gott kann es machen, dass es lebt. Und das hat mit dem Begriff Seele zu tun. Dieser Begriff Seele hat eigentlich Luther, soweit ich den Büchern glaube, hat der Luther eigentlich erfunden, weil es vorher noch gar nicht gab, diesen Begriff. Weil im Deutschen hatten sie dafür keinen Begriff gehabt. Das Hebräische hat viele. Und genauso wie also Nahrung, Luft, Speise, Rachen, all diese Dinge, Nefesh, Seele bedeutet Blut genauso Seele. Denn diese Materie braucht Blut, um zu leben. Damit dieser Körper funktioniert, braucht es Blut. Das heißt nicht, jetzt gehen wir zurück zum dritten Buch Mose und jetzt schaut mal in den Hinblick auf das, lest mit mir nochmal den Text, den ich mit euch gelesen habe. Schaut mal, wie Gott da die bezeichnet, die Blut trinken und warum sie es nicht trinken sollen, okay? Schaut mal mit mir das mal genau an. Also nochmal Kapitel 17, im dritten Buch Mose, ab Vers 10. Und jeder Mann aus dem Haus Israel und von den Fremden, die in ihrer Mitte als Fremde wohnen, der irgendwelches Blut isst, gegen die Seele, die das Blut isst, werde ich mein Angesicht richten. Wer Blut isst, gegen diese Seele wird Gott sein Angesicht richten. Gegen wen wird Gott sein Angesicht richten? Gegen die Seele. Wieso schreibt er das? Ich lese nochmal vor, schaut mal Vers 11. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut und ich selbst habe es auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen. Merkt ihr das? So, wenn also das Hebräische von Nefesh, von Seele spricht, dann spricht es von einem bedürftigen Mensch, dass das darauf angewiesen, dass Gott es am Leben erhält. Wenn dieses Wort Seele auftaucht, dann beschreibt das einen bedürftigen Mensch, der darauf angewiesen, dass Gott es am Leben erhält. Wenn also die Seele sich von Gott entfernt, was passiert dann? Wird sie sterben. Deswegen sagt er, das ist mein Gebot, bleibt, gehorcht mir. Wenn ihr das tut, werdet ihr leben. Werdet ihr aber euch von mir lossagen, von der Quelle des Lebens, von demjenigen, der das überhaupt möglich macht, dann werdet ihr sterben. Im Hebräischen heißt es, sterbend wird ihr sterben. Ihr werdet ein sterbliches Wesen werden. Ich werde die Jahre begrenzen und dann war es das. Ich gebe das Leben, ich mache, dass ihr lebt. Ihr seid bedürftig und angewiesen auf mich. Und darum ist, wenn wir das Alte Testament und das Neue auch lesen und von der Seele dann die Rede ist, dann heißt das von Bedürftigkeit. Nur als Beispiel. Wie viel? 75, 73 Seelen, ich glaube 75 Seelen sind nach Ägypten gegangen. Mit dem Jakob, als die Hungersnot kam. Da heißt es, und 75 Seelen sind drüber nach Ägypten. Wie sollen wir uns das vorstellen? Da sind so diese Seelen in der Wüste dann rumgeschwommen. Versteht ihr, was ich meine? So, bis sie dann irgendwo angekommen sind? Wieso berichtet das und sagt die Bibel Seelen? Sie spricht von Seele, weil, warum sind sie nach Ägypten gegangen? Hungersnot. Was haben sie dort gebraucht vom Josef? Brot zum Essen. Bekommen sie Brot nicht, werden sie sterben. Also bedürftige Menschen sind nach Ägypten gegangen, sonst würden sie sterben, wenn man ihnen keine Nahrung gibt. Also werden sie bezeichnet als Seelen. Das heißt, mit diesem Begriff bedürftiges Leben wird damit ausgedrückt. Eine andere, ist das die Rahel, stirbt bei Benjamin? Ja. Stirbt sie und dann heißt, als die Seele ausging von ihr, hat sie noch den Namen gegeben. So, sie liegt da und merkt, okay, die Seele verlässt gerade ihr Körper, also schnell noch Namen geben. Das ist das nicht, sondern die Bibel sagt, als das Leben ausging, als der Atem ausging. Und dann beim letzten Ausatmen, da verlässt nicht die Seele, sondern das ist der letzte Atem. Als Paulus sehr lange predigte und der junge Mann vom Fenster runterfällt und alle weinen, er geht hin, legt sich auf ihn und sagt, hört auf zu weinen, denn die Seele ist noch in ihm. Ich denke, wie könnte das sehen, gell? Gut, Gott kann es ihm geben und sagen. Aber es könnte auch einfach bedeuten, Freunde, er atmet noch. Atem ist noch in ihm, Leben ist noch in ihm. Er lebt. Wenn Gott jetzt dir das Leben gegeben hat, so mag er, weil der ist der Geber des Lebens, aber es bedeutet einfach, da liegt einer, der vom Fenster runtergefallen ist, der darauf angewiesen, dass Gott dieses Leben bewahrt ist, eine Seele. Darum ist die Rede von Seele. Seele bedeutet Leben. Und jetzt sagt Gott Folgendes. Wenn ihr sollt nicht Blut essen, weil das ein Bild für Leben ist, aber damit man Blut essen muss, was muss man machen? Einen töten, Leben auslöschen. Aber Gott ist der Herr des Lebens, der Bewahrer des Lebens. Und darum sagt er, Leben für Leben, Blut für Blut. Das Blut Kains, nee, Abels, das Blut Abels schreit zum Himmel hoch. Das heißt nicht, das schreit das Blut. Sondern dieses Leben schreit um Gerechtigkeit und Vergeltung. Das Leben. Offenbarung Kapitel 4 heißt es, nee, Kapitel 6 heißt es. Und die Seelen vor dem Thron Gottes sagen, Herr, wie lange willst du uns denn noch so lassen und uns nicht rächen? Das heißt, die leben, die sind bei Gott lebendig und bedürftig nach der Sühnung und beziehungsweise nach der Rache, nach der Rechtfertigung, nach diesen Dingen. Also wenn Gott sagt, denn die Seele des Fleisches ist im Blut, dann meint er nicht, dass da etwa ein nichtstofflicher Teil durch die Venen fließt, sondern meint, das Leben, das Blut macht, dass der Mensch lebt. Und dann sagt er Folgendes, und ich selbst habe es auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Ihr seid bedürftig. Wenn ich nicht für euch eine Sühnung erwirke, dann werdet ihr sterben. Darum bezeichnet das man als Seele. Ihr seid bedürftig der Erlösung. Ihr seid erlösungsbedürftig. Also wenn nämlich ich ein Leben auf den Altar legen würde für euch, würdet ihr nämlich nicht leben. Ein Leben muss für euch gegeben werden. Blut muss vergossen werden. Als Jesus, als die Bibel spricht, dass Jesus in das Allerheiligste hineingegangen ist, in den Himmel, mit seinem Blut. Glaubt ihr, hat buchstäblich eine Schale mitgenommen? Hat er so aufgesammelt, als er gestorben war? Das ist alles. Ich lasse es jetzt. Das gehört in eine andere Kirchengeschichte-Kategorie. In den ganzen. Wie heißen die? Sakramente und das alles. Nein, er hat sein Leben da hineingebracht. Wenn es heißt, er hat sein Blut vergossen, sein Leben für uns gegeben. Versteht ihr? Das ist der Begriff Seele. Und jetzt guckt mal in Vers, und das ist sehr klar, Vers 14. Denn was die Seele, das heißt die Bedürftigkeit, oder was Leben alles Fleisches betrifft, was das Leben dieser Materie betrifft, sagt Gott, denn was das Leben alles Fleisches betrifft, sein Blut, das ist seine Seele. Nicht drinnen, sondern das Blut gibt den Menschen, dem Körper, Leben. Okay? Ein ganz kurzer Exkurs dazu. Und darum wird mit dem Blut das Bild des Lebens dargestellt. Und seither geht es darum, durch das Blut wird gereinigt werden, durch das Blut werden wir gerechtigt werden, werden wir geheiligt werden. Und dann, wenn wir das Bild haben, ja, das Blut muss auf uns besprengt werden, dann denken wir, das verunreinigt doch, das macht doch schmutzig. Hier geht uns das Leben. Gott wird uns nur rechtfertigen, wenn anstelle unseres Lebens, des Verdorbenen, des sündhaftigen, bedürftigen Lebens, ein Leben, das nach Erlösen bedürftig ist, wenn ein anderes Leben dafür nicht anstelle gegeben wird, wird keine Sühnung stattfinden, wird keine Rechtfertigung und keine Heilung geben. Und so wird uns das Leben von Jesus zugerechnet. Alle seine Gerechtigkeit und alle seine Heiligkeit wird uns zugerechnet, wird uns geschenkt. Das ist unsere Gerechtigkeit. Und dieses Leben hat Gott gegeben. In diesem Sinne, ich weiß nicht, habt ihr das gemacht? Habt ihr Hebräer Kapitel 9 und 10 zu Ende gelesen? Da steht all das. Ich lese es vielleicht noch ganz kurz und dann gehen wir zurück zu unserem Buch Haggai und schließen wir die zwei Verse ab. Also, nochmal ganz kurz zum Hebräerbrief und dann verknüpfen wir das mit Haggai. Kapitel 9. Ich lese mal am Stück. Christus aber ist gekommen als Hohepriester. Kapitel 9, Abvers 11. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und nicht mit Blut von Böcken oder Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut in ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zu Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Und darum ist er ein Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Denn wo ein Testament ist, so muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange er lebt, der das Testament gemacht hat. Hier ist die Rede, dass Jesus für uns einen neuen Bund versprochen hat, einen neuen Bund zugesichert hat. Er hat an uns ein Testament hinterlassen. Und das sichert uns die Rechtfertigung von Gott allein aus Glauben, nicht aus Werken. Allein aus Glauben an ihn. Das ist die Verheißung, das ist ein neuer Bund. Aber bevor dieses Testament in Kraft sitzt, muss derjenige sterben, der das geschrieben hat. Vers 18. Daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Denn als jedes Gebot nach dem Gesetz zu Mose dem ganzen Volk mitgeteilt war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Jasob und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk und sprach: Dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat. Aber auch das Zelt, das heißt die Stiftshütte, und alle Gefäße des Dienstes besprengt er ebenso mit dem Blut, und fast alle Dinge werden mit dem Blut gereinigt. Nach dem Gesetz, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Es ist nun nötig, dass die Abbilder der himmlischen Dinge hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst, aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Denn Christus ist nicht hineingegangen mit einem mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. So was der hier sagt, ist Folgendes: Durch dieses Leben, durch das Leben Jesu Christi, das Gott auf den Altar gegeben hat, das heißt, Gott geopfert hat, werden wir gereinigt. Und wie damals die an dem Tempel gearbeitet haben und all die Geräte und die Werkzeuge und alles, was da war im Tempel, durch das Blut gereinigt werden musste, durch dieses Leben, stellvertretende Leben, so muss auch jetzt gereinigt werden durch das Blut. Das führt uns zurück zu Hagai, Kapitel 2. Das war ein kleiner Exkurs, 1. Mose 3. Und jetzt Hagai, Kapitel 2, Verse 12 bis 14. Verse 12 bis 14. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewands trägt, und mit seinem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird es dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen nein. Darauf sagte Hagai: Wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat und alles berührt, und wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen: Es wird unrein. Da antwortete Hagai und sprach: So ist dieses Volk und so diese Nation von mir, spricht der Herr. Und so ist alles Tun ihrer Hände. Und wo sie etwas als Opfer darbringen, unrein ist es. Das ist jetzt die ganze Frage: Wie kann man Gott nahen? Wie kann man dienen? Was ist heilig? Was ist unrein? Und später, ab Vers 15, geht es darum, der Grundstein wird gelegt für den Ort, an dem Sündung stattfinden kann, an dem diese Reinigung stattfinden kann. Und da kommt Segen dabei heraus. Lasst uns diese zwei Fragen kurz näher jetzt betrachten. In diesem heilig oder nicht, rein oder unrein. Diese zwei Fragen. Die erste Frage ist: Wird es rein? Wenn also einer, der das Opferfleisch berührt hat, Anteil an dem hat, das für seine Reinigung dargebracht wird. Also das Opferlamm, das Opfertier wird dargebracht für die Sündung. Und nach 3. Buch Mose haben sie Anteil an diesem Opfer, sie dürfen es essen. Das heißt, so wie Jesus das Brot gab und so er sagt, das Blut, das ist für unsere Sünden, und gab er das von Brot und sagt, esst. Und so nehmen wir ihn auf in uns, wir sind ein Teil von ihm, sein Leib, wir haben Anteil an Christus. So haben sie Anteil an dem Opfer gehabt, sie durften von diesem Opfer essen. Und weil sie Anteil haben durch das Blut dieses Tieres, wurden sie gereinigt, haben Anteil an diesem Opfer. Und Und die durften es mitnehmen, wir haben Sprachen davon, die durften das in ihren Zipfel einrollen, haben es hochgerollt in den Gürtel rein, das war wie eine Tragetasche. Und die Frage ist, wenn es jetzt mit dem anderen Zipfel irgendetwas berührt, wird das alles andere auch heilig dadurch? Denn er selbst, der es genommen hat, der es dargebracht, das Opfer, das gegessen, wird ja dadurch geheiligt werden, oder? Der ist ja dann gereinigt. Das ist ja ein Bild, wir wissen ja, das ist ja ein Bild. Der ist dadurch gereinigt worden durch dieses Opfer. Genauso ein Bild auf Christus und sein Opfer. Aber jetzt ist die Frage, ist dadurch auch der ganze Mantel heilig? Und alles, was diesen geheiligten Mantel berührt, oder was dieser Mantel berührt? Und die Priester sagen, mit Sicherheit nicht. Warum sagt er das? Nur der Kontakt direkt mit dem Opfer heiligt. Es ist nur der direkte Kontakt mit dem Opfer, der das heiligt. Und das überträgt sich dann nicht. Also bist du geheiligt, dann ist nicht jeder, der dich berührt, mit dir Kontakt hat, automatisch auch geheiligt. Das hat Konsequenzen. Das ist genau das Gleiche. Wenn du geheiligt bist und du etwas tust, heißt nicht automatisch, dass das, was du tust, auch geheiligt ist und gesegnet ist und Frucht bringt. Denn der Gedanke ist ja, baut das Haus. Und in dem Moment, wo sie es tun, diese heiligen Steine anfassen und das Haus bauen, und dann haben sie Anteil an diesem Haus, also sind sie geheiligt. Und das heißt, für ihr Leben, für ihren Acker, für ihr Verdienst, ab jetzt nur noch Segen, weil ich ja an diesem Haus baue, weil ich ihn ja berühre. Das ist kein Aberglaube, das ist kein sich infizieren mit, oder, versteht ihr was, der Gedanke? Das heißt, nur das Opfer heiligt. Nur das Opfer heiligt. Wenn wir geheiligt sind und Menschen mit uns Kontakt haben, bedeutet nicht automatisch, dass die automatisch dadurch geheiligt werden. Denn sie brauchen Kontakt mit dem Opfer. Mit dem Opferfleisch. Die müssen von ihm gegessen haben. Sie müssen ihn Sicht in haben. Das Opfer. Auf dieses Opfer kommt es an, auf das Blut kommt es drauf an. Das ist das Erste, was er denen sagt. Das hat Auswirkungen, das hat Konsequenzen, auch für die Gemeinde. Wir mögen von Gott in Christus durch das Opfer geheiligt sein. Das bedeutet noch lange nicht, alles, was wir anfassen, alles, was wir tun, wird zum Segen dadurch und floriert. Und jeder, der mit uns in Kontakt kommt, das wird ihm zum Segen. Das heißt auch noch nicht, wenn wir in die Gemeinde, das Haus Gottes bauen, Kontakt mit Christus gekommen sind. Das heißt, jeder, der in dieses Haus hineinkommt, dadurch geheiligt ist. Jeder, der einen Dienst da übt, dadurch geheiligt ist. Jeder, der in Berührung dadurch kommt, dadurch geheiligt ist. Wenn man keinen direkten Kontakt mit dem Opfer hat, ist man unrein. Nur der direkte Kontakt mit dem Opfer macht rein. So ist unsere Aufgabe, Menschen nicht zu irgendeiner Domination zu führen, Menschen nicht zu irgendeinem Gebäude zu führen, nicht zu irgendeiner Veranstaltung zu führen, nicht zu irgendeinem Menschen zu führen, sondern allein zu Gott, allein zu Christus. Allein zu Christus, denn er allein macht heilig. Das ist die Aufgabe. So, die Ausrichtung ist klar auf das Opfer. Das scheinen sie verstanden zu haben. Und das ist auch noch nicht das Problem. Es geht weiter, es gibt eine zweite Frage. Und die ist weit ernster. Die zweite Frage ist, wenn einer einen Toten anfasst, und das ist mit die stärkste Verunreinigung, das ist die stärkste Verunreinigung, es braucht viel, um jemanden, der einen Toten berührt hat und unrein geworden ist, wieder nach dem Gesetz Mose wieder zu entreinigen. Es braucht eine Asche einer roten Kuh und er muss die Sünden auf diese rote Kuh übertragen und mit der Asche in dem Wasser dieser roten Kuh muss er gewaschen werden und der Priester, der ihn entheiligt und an diesem Prozess auch teil hat, ist auch dann unrein, muss selbst sich auch reinigen und selbst die Klamotten auch noch waschen, weil hier ist das Gegenteil von Leben, Tod. ist im Gesetz, im Alten Testament die stärkste Verunreinigung neben Götzendienst. Ist der Tod, die Berührung mit einem Toten, da, wo keine lebende Nefesh ist. Und Gott ist der Gott der Toten? Nein, der Lebenden. Also ist die Frage, wenn aber einer, der jetzt an diesem Haus dient und baut und Opfer darbringt, all diese Dinge, einen Toten berührt und sich verunreinigt, wird das, was er dann anfasst und macht, wird er das heilig oder unrein? Und für die ist absolut klar, unrein. Nebenbei, Heiligkeit, das glaube ich, habe ich schon mal gesagt, kann man nicht übertragen. Aber Unreine schon. Er sagt, wenn ein Unreiner etwas tut am Haus Gottes, dadurch wird das nicht rein, wenn ein Reiner etwas tut. Im Gegenteil, es wird unrein, was er tut. Wenn einer ein Unreiner ein Opfer bringt oder irgendwas tut, baut, dient, singt, Kinderstunden macht, im Chor ist, Klavier spielt, Technik macht, Saal fegt, predigt, lehrt, was auch immer. Wenn ein Unreiner das tut, macht es das dadurch dann rein, ist ja für Gott. Und Hagar sagt, nein, im Gegenteil, es ist unrein. Liebe Geschwister, das ist so ernst, das ist so wichtig. Wenn einer, das heißt, der unrein ist, Gott nahen will und selbst sogar die richtigen Dinge tut, die richtigen Dinge, selbst sogar für ihn das tun will, aber nicht rein ist, ist das, was er tut, unrein. Und es ist ein Gräuel für Gott. Es ist ein Gräuel. Gott wird diesen Dienst nicht annehmen können. Ich hoffe, ihr versteht die Ernsthaftigkeit, die dahinter steckt. Da steckt die ganze Frage, wer darf mitarbeiten, wer darf nicht mitarbeiten, wer darf dienen, wer darf nicht dienen, oder? Hier ist nicht Fähigkeit. Guck mal, er macht doch auch guten Dienst, er will doch auch Anteil haben. Das macht einen nicht rein, wenn er diese Dinge tut. Wer Anteil daran hat, macht es denn dadurch nicht rein. Wenn einer unrein ist, kann er Gott nicht nahen. Wenn er keinen Anteil am Opfer hatte, kann er Gott nicht nahen. Dann ist all sein Dienst unrein und von Gott nicht angenehm. Aus dieser Perspektive werden die Verse im Matthäus-Evangelium Kapitel 7, wo Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt. Und dann werden sie sagen, haben wir nicht in deinem Namen große Dinge getan? Und sagt, ich kenne euch nicht. Wir haben uns doch für dich investiert. Wir haben doch dir gedient. Wir haben doch alles gemacht. Gebaut und gehalten und geopfert und gespendet und was auch immer. Ich kenne euch nicht. Unrein. Unrein ist es. Es ist nicht nur unrein, wenn man es falsch macht oder dadurch wird es unrein, sondern wenn man unrein ist, ist das dadurch das, was man tut, genau auch unrein. Ich sage so, wenn ein Unreiner ein Loblied singt, dann ist es auch unrein. Da können die Worte richtig sein. Und das ist, was Gott so ein Gräuel ist. Ja. Aus Gnade Gottes kann das, weil Gott auch durch Steine reden könnte. Durch Esel hat er das getan. Aber das ist Gottes Gnade. Wenn wir überlegen, Biljam, ein falscher, Gott gebrauchen, um eine herrliche Prophetie zu sagen. In Apostelgeschichte finden wir, dass der Lehrer Gamaliel hat einen Weisern gegeben, hat keine Ahnung gehabt, dass Gott durch ihn geredet hat. So, Gott kann das. Gott sei Dank kann er das. Gott sei Dank. Aber dass Gott das Böse gebraucht, das wissen wir, gell? Das heißt, das rechtfertigt nicht das Böse. Dann sagen wir, dann lass uns Böses tun. Wenn Gott es gebraucht, dann wird das noch. Das ist nicht der Punkt. Schlagen wir mit kurz Jesaja auf. Jesaja Kapitel 1. Vers 10. Hört das Wort des Herrn, ihr Anführer von Sodom. Horcht auf die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra. Das spricht Gott zu Israel. So bezeichnet Gott Israel. Also das Volk von Sodom und Gomorra. Vers 11. Warum? Warum so eine harte Rede? Gott bezeichnet das Volk Israel als Sodom und Gomorra. Und dann Vers 11. Wozu sollt mir die Menge an Schlachtopfer dienen, spricht der Herr. Ich habe die Brandopfer von den Widdern und das Fett von Mastkäbern satt und das Blut von Stieren und Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer hat es von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt nicht länger nichtige, oder man kann übersetzen, heuchlerische Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat, eine Einberufung von Versammlungen. Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht. Erträgt Gott nicht. Da kann man einberufen und Sitzungen und Gemeindestunden und Gottesdienst und Weihnachten und Ostern und all die Feste feiern und sie prunkvoll begehen und schmücken und alles, was man so alles mal macht an diesen Festen. Aber Gott sagt, wer hat das von euch gefordert eigentlich? Sünde und Festversammlung gehen nicht bei mir einher. Was für ein Fest wollt ihr mir feiern? Was für ein Lob, was für eine Anbetung mir bringen? Vers 14. Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. So was hasst Gott. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, für übrigens die ersten Charismatiker, gell? Das, so ist nichts Neues, nichts Neues, nicht schimpfen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Und jetzt verstehen wir, was das meint, voll Blut, gell? Leben habt ihr auf eurem Gewissen. Weil ihr gegen Leben seid. Das, was ich schaffe, das zerstört ihr und nehmt das. Gott sagt, solche Gottesdienste bringen nichts. Unreines macht, selbst wenn man das dann macht, all die Feste und Neumonde und Opfer und alles da bringt, wie man es alles rein technisch machen muss, ganz traditionell, ganz orthodox. Es bringt nichts. Es bringt nichts, wenn es nicht geheiligt ist. Wenn es nicht rein ist und geheiligt ist, bringt es nichts. Im Gegenteil, ist Gott ein Greuel. Darum Vers 17. Lernt Gutes zu tun. Fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht, schafft rechterweise, führt den Rechtsstreit der Witwe. Kümmert euch um die, über die Bedürftigen. Schaut nach ihnen. Unterdrückt nicht. Sowas ist Gott ein Greuel. Und dann kommen und Gottesdienst feiern? Da kann man die schönsten Lieder singen. Und Gott sagt, bevor jetzt das Haus gebaut wird, sagt, wenn etwas unrein ist, wird er das durch nicht heilig, nur wenn er jetzt am Haus baut. Wenn ein Unreiner kommt und am Haus, macht das dadurch nicht heilig. Im Gegenteil, es wird es verunreinigen. Wenn ein Unreiner Gott ein Opfer bringt, wird das Opfer nicht dadurch rein und heilig. Es verunreinigt es. Schaut mal Vers 14, Hagel, Kapitel 2 zurück. Da antwortete Hagel und sprach, und jetzt ist wichtig, dass wir auch darauf achten, so ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht der Herr. Und so ist alles ihr Tun, ihr Tun ihrer Hände. Und wo sie als Opfer darbringen, das heißt, wo sie mir nahen, wo sie mir dienen und opfern, unrein ist es. Interessanterweise, er sagt, so wie, er macht einen Vergleich, wenn ein Toter einen Toten anfasst, wird, ein Mensch einen Toten anfasst, wie wird er unrein? Und was er dann tut, auch unrein. Und er sagt, so seid ihr. Das ist das, so ist diese Nation, dieses Volk, sie sind unrein. Und darum spielt keine Rolle, sobald sie mir nahen, unrein ist es. Was braucht es? Das Blut ist des Lammes. Das Blut ist Reinigung von all der Schuld. Darum spricht Paulus von einem Haus, das Gott baut durch seinen Sohn Jesus Christus. Das ist der wahre Tempel, das ist die Gemeinde. Und spricht darüber und sagt, wisst ihr nicht, dass ihr das Haus Gottes seid und heilig, ein heiliges Haus seid? Wie viele Warnungen spricht er da, davon aus, wie man mit diesem Haus umgehen soll? Lasst uns in ein paar Minuten ein, zwei Dinge uns anschauen, Texte, die ihr mit Sicherheit auch schon gut kennt. 1. Korintherbrief. Da waren wir schon in diesem Zusammenhang. In Hage waren wir in diesem Kapitel, Kapitel 3, Vers 16, 17. Er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Es ist kein Verein. Es ist nicht irgendein Gebäude. Gehört nicht einem Menschen. Auch wenn manche das denken. Wir haben das gebaut, wir haben unser Geld hinein investiert, mein Schweiß, mein Blut, mein Uropa hat das schon gemacht. Die Gemeinde gehört Jesu, die gehört Gott. Es ist sein Haus. Er ist der Herr darüber. Und die Warnung ist folgendes. Also wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, also verunreinigt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Er ist heilig. Von Gott abgesondert. Und das hat Auswirkungen auf das alles, was wir tun. Wie wir handeln, was wir machen, wie wir es machen. Später wird er darüber sprechen, im Korintherbrief, und sagt, wie kann Licht und Finsternis gemein haben? Wie kann Sünde und Heiligkeit zusammen sein? Wie kann Ungläubige und Gläubige im gleichen Joch ziehen? Das funktioniert nicht. Die Gemeinde ist heilig. Die Zeit ist gleich rum. Und ich hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, über 10 Stellen, die ich jetzt mit euch zu diesem Thema anschauen wollte. Was es bedeutet, dass die Gemeinde heilig ist und dass wir heilige Opfer darbringen sollen. Geistliche Opfer darbringen sollen. Petrus spricht davon. 1. Petrus Kapitel 2. Sagt, wir sind ein geistliches Haus mit lebendigen Steinen aufgebaut, damit wir Gott geistliche Opfer darbringen. Wenn ihr denkt, wir müssen nicht opfern. Nein, wir müssen opfern. Wir bringen geistliche Opfer. Aber diese geistlichen Opfer müssen genauso heilig sein. Rein sein. Gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Nun, wir müssen zum Glück keine Stiere mehr opfern und keine Böcke und keine Tauben und keine Lämmer. Gott sei Dank. Aber wisst ihr, was unser Opfer ist? Nur als Beispiel, Hebräer Kapitel 13. Und wie wichtig, dass diese Opfer heilig und rein sind. Schaut mal. Kapitel 13, Vers 14 folgende. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und diese Stadt ist das der wahre Tempel, der aus dem Himmel herabkommt, das ist die Gemeinde. Und dann heißt Vers 15, durch ihn, nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wir können Gott opfern, wir sollen Gott opfern, wir bringen Gott Opfer. Welche Opfer? Frucht der Lippen, in dem, was wir sagen. Wenn wir das uns klarer würden, ich glaube, wenn wir das wirklich begreifen würden, würde unser Gebetsleben sich etwas verändern. Wenn mir klar ist, ich komme jetzt in die Gegenwart Gottes und ich will ein Opfer darbringen. Und jetzt dann denke ich, aber wenn ich das Opfer darbringe, was wird der rechts über mich denken, was wird der links über mich denken, was wird er dann sagen, wenn dann, aber wen sollen wir das Opfer bringen? Den Menschen. Damit die Menschen dann sagen, oh, ein schönes Opfer hast du da gebracht. Gott bringen wir ein Opfer. Und wie? Durch Jesus Christus ist es geheiligt. Durch das Blut gereinigt. Und selbst wenn wir uns versprechen, selbst wenn wir nicht alles richtig sagen, es ist geheiligt, es ist gereinigt. Durch das Blut Jesu Christi. Es ist geheiligt. Das ist unser Dienst, Gott anzubeten. Die Berufung der Gemeinde, Gott anzubeten. Gott anzubeten. Dieser Ort ist heilig. Also bevor Hagai, also bevor es losgeht und dieser Grundstein gelegt wird für dieses Heiligtum, wo das Opfer dargebracht wird, dieses Blut, richtet er sie aus und sagt, bedenkt Folgendes. Nicht jeder kann da einfach jetzt mitmachen und bauen. Das geht nicht. Das ist ein heiliger Ort. Das ist ein Tempel Gottes. Und nicht jeder, der da jetzt mitmacht, heißt dadurch, dass er automatisch heilig ist. Das heißt auch nicht. Darf ich so sagen, nicht jeder, der in die Gemeinde hineingewachsen ist, auf hineingewachsen und dann immer schon seine Dienste getan hat. Man hört, Sonntagsschule gemacht oder Kinderstunden gemacht, auch im Chor gesungen, war ja auch, das ist ja irgendein Zeugnis und dann auch die, was ich getan hat. Und dann fällt man aus allen Wolken und dann hat er sich der Welt zugetan und ist vom Glauben abgefallen. Als ob all das, dieser Dienst und die Berührung mit dem Haus, ihn heilig gemacht hat. Dadurch wird man nicht heilig. Nur mit der Berührung, das heißt mit der Begegnung des Lammes Gottes. Das ist der einzige Weg, rein zu werden und heilig zu werden. Der einzige Weg. So kann man gedient haben, bis man stirbt in der Gemeinde. Und wenn man Jesus nicht begegnet ist, ist man verloren. Aber genauso ist es wichtig, dass, wenn man geheiligt und gereinigt ist, dass man auch heilige Opfer darbringt. Dass man heilige Opfer Gott darbringt. Die Gemeinde hat stets mit zwei Ursünden zu kämpfen, die Gemeinde entheiligen und die dem Paulus so viel Schmerz zubereitet haben. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, ab Vers 19 bis 21, beschreibt er sie. Damit schließe ich für heute. Er sagt Folgendes. Unreinheit, beziehungsweise zuerst Uneinheit und Unreinheit. Das sind die beiden Sünden, die die Gemeinde zerstören und entheiligen. Das gucken wir uns noch mal kurz an. Und damit schließen wir. 2. Korinther 12, ab Vers 20, lese ich. Denn ich fürchte, dass ich euch bei meinem Kommen vielleicht nicht als solche finde, wie ich will, und dass ich von euch als solche befunden werde, wie ihr nicht wollt, dass vielleicht Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsüchteleien, Verleumdungen, üble Nachreden, Aufgeblasenheit, Unordnungen da sind. Dass, wenn ich wiederkomme, mein Gott mich vor euch demütigen und ich über viele trauern muss, die vorher gesündigt und nicht Buße getan haben, über die Unreinheit und die Unzucht und Ausschweifung, die sie getrieben haben. Das sind die zwei Kategorien, wo Paulus sagt, ich fürchte, mich zu euch zu kommen. Denn ich werde Sünden der Uneinigkeit bei euch finden und ich werde Sünden der Unreinheit bei euch finden. Beide diese Dinge entheiligen dieses Haus. Und dieses Haus ist heilig. Gott lässt sich nicht spotten. Und was man sät, wird man ernten. Wir stehen auf zum Gebet. Jesus Christus, dein Haus, das ist die Gemeinde, der wahre Tempel, den du baust. Was für ein Vorrecht, dass wir das sein dürfen. Weil du heilig bist, sollen auch wir heilig sein. Soll dieses Haus heilig sein. Wie viele Opfer bringen wir dir da, die nicht heilig sind, die unrein sind, die dich nicht verherrlichen? Wie viele Gottesdienste werden gefeiert auf der ganzen Welt, die nicht heilig sind, die dich nicht verherrlichen? Wie viel Religion geschieht, wie viele Dinge, Traditionen geschehen, die meinen, es für dich zu tun, und es ist nicht ein Gräuel für dich. Umso mehr möchte ich danken für Jesus Christus, für sein Blut, umso mehr für die Gnade in ihm, die wir haben. Darum bitte ich dich, heilige und reinige deine Gemeinde, Herr, dass sie ohne Runzel, ohne Fehler und ohne Tadel vor dir dastehe, wie du es geplant hast. Du wirst es auch ausführen. Ich glaube dran und ich flehe dich darum, tu es zu deiner Verherrlichung, Jesus. Amen.